drei Wochen sind rum seit unserem letzten Gespräch. Hier in Deutschland kommen so langsam die Lockerungen. Zumindest im öffentlichen Leben sieht man das, im Privaten sind die Einschränkungen irgendwie immer noch da natürlich und Alltag ist noch lange nicht da. Es ist so ein komisches Zwischenstadium, habe ich das Gefühl. Für mich ist es auch ein bisschen schwer zu greifen. Wie geht's denn dir? Wie ist denn derzeit so die Situation für dich in Georgien?
Mir persönlich geht's gut, ich kann mich da nicht beklagen. Ich kann ja erstmal einen ganz kurzen Überblick geben über die allgemeinen Zahlen von gestern Abend hier in Georgien. Die Zahlen der Corona-Infizierten, die Gesamtzahl lag bei knapp 640. Es gab bisher 11 Todesfälle, 317 Leute sind genesen und es gibt noch 310 aktive Fälle. Also das ist alles im Rahmen und beim letzten Interview haben wir ja darüber gesprochen, dass die georgisch-orthodoxe Kirche sich so querstellt und die Gläubigen zu Ostern in die Kirche gegangen sind, was ein Problem ist, aber das Hauptproblem war ja die gemeinsame Kommunion, dass man sich da einen Löffel teilt. Der befürchtete Anstieg der Infektionszahlen ist ausgeblieben. So. Warum? Weiß man nicht, vielleicht sind definitiv weniger Gläubige in die Kirchen gegangen. Das könnte ein Fall sein. Vielleicht ist das Virus generell nicht so verbreitet in Georgien oder vielleicht hat auch einfach Gott seine schützende Hand über die Gläubigen gehalten. Wer weiß es schon. Also die Zahlen sind jedenfalls nicht so hochgeschnippt wie befürchtet. Und das heißt, dass jetzt hier auch vergleichbar zu Deutschland die ersten Lockerungen in Kraft treten. Und die Regierung hat da so einen stufenweise Stufenplan vorgelegt. Genau.
Welche Lockerungen sind denn das, die da jetzt stufenweise schon in Kraft getreten sind, beziehungsweise demnächst dann kommen werden?
Ja, also das Erste und relativ auch Wichtigste für viele Leute war, dass ab 27. April Autos, private Autos wieder und Taxis auch zugelassen waren auf den Straßen. Das war ja für knapp zwei Wochen nicht der Fall. Und das hat aber auch psychologisch viel ausgemacht, muss man sagen. Weil letztendlich hatten sich ja alle gefragt, werden die Maßnahmen doch strenger? Wie kann man uns noch weiter einschränken? Ist das überhaupt möglich? Ja, ihr dürft nicht mehr Auto fahren und auch nicht mehr Taxi fahren, was halt die Mobilität enorm einschränkt, gerade wenn man ein bisschen außerhalb wohnt. Genau, die Ankündigung, dass das dann nicht nur übers Osterwochenende, sondern noch verlängert wird, dass diese Regelung dann aufgehoben wird, das hat natürlich, da hat sich Erleichterung breit gemacht. Man muss aber auch sagen, ja gut, dadurch sind wir aber auch erst wieder auf der Stufe, wo wir schon drei Wochen vorher waren. Aber es gibt natürlich noch weitere Lockerungen. Seit Montag, 11. Mai, wurde Tbilisi wieder geöffnet, weil die Hauptstadt war ja auch wie andere Städte komplett abgeschnitten. Also man kann die Stadt wieder verlassen und betreten. Geschäfte mit einem separaten Straßeneingang haben jetzt wieder geöffnet. Was noch geschlossen bleibt, das sind Schuhgeschäfte, Bekleidungsläden und auch Einkaufszentren. Genau, Schulen, Universitäten, Kindergärten, die werden erst im neuen Jahr, also im neuen Schuljahr bzw. Semester eröffnen im September. Da passiert dieses Schuljahr überhaupt nichts mehr. Kinos, Restaurants, Bars bleiben auch noch geschlossen. Ab 8. Juni, dürfen Straßencafés wieder öffnen. Ab 22. Juni Restaurants und Bars. Der öffentliche Transport, so Busse, Metro und so weiter, das ist auch alles noch geschlossen. Da gibt es auch noch überhaupt kein Datum, wann das wieder geöffnet werden soll. Und es gibt auch noch die Ausgangssperre von 21 Uhr bis 6 Uhr morgens. Und die wird planmäßig bis zum 22. Mai noch weiter bestehen. Andere Einschränkungen sind auch noch, dass maximal nur drei Personen im Auto sitzen dürfen, wobei niemand den Beifahrersitz besetzen darf. Genau. Aber was geplant ist, ist, dass der inländische Tourismus ab dem 15. Juni erlaubt wird und das passiert dann auch passend zum Beginn der Sommerferien am 15. Juni. Und ich glaube, das freut dann auch viele Eltern, die dann halt ihre Kinder dann auf die Dörfer schicken zu den Großeltern oder halt selber einfach endlich die Stadt verlassen.
Ich muss jetzt direkt mal einhaken. Du sagtest, die Schulen, Kindergärten und Universitäten, die bleiben jetzt erstmal bis zum Sommer auf jeden Fall geschlossen. In Deutschland ist das ja die wichtige Diskussion, nicht nur, weil es einfach darum geht, den Kindern Alltag wieder zurückzugeben und Eltern auch zu entlasten, sondern weil ja Schülerinnen und Schüler, gerade die in den Abschlussklassen ja auch ihre Abschlussprüfungen schreiben müssen. Wie ist das möglich? Wie kann man das denn jetzt in Georgien dann sich vorstellen, wie da Abschlussklassen oder so ihre Noten bekommen?
Also generell ist es so, dass eigentlich alle Schulen, egal ob privat oder staatlich, Online-Unterricht anbieten. Und das funktioniert auch gut. Also kann man nicht mit Deutschland vergleichen, von dem, was ich gehört habe. Es ist nicht so, dass die Kinder einfach nur Hausaufgaben oder ja, ein paar Aufgaben zugeschickt bekommen per E-Mail, sondern es finden wirklich Präsenzzeiten online statt. Es gibt da verschiedene Videoplattformen, die genutzt werden. Und ich mache das mit meiner Unterstufe, die ich an der Schule unterrichte. Mit denen mache ich das. Und sogar die Vorschulklasse, ja, die ganz kleinen, die 5 Jahre alt sind, die treffen sich 2-mal pro Woche und haben eine Videokonferenz bei Facebook und ich gebe denen dann auch, es sind zwar nur symbolische 10 Minuten pro Woche, aber dass man das Deutsche, was sie schon gelernt haben bei mir, dass sie das nicht vergessen. Also selbst bei den ganz Kleinen wird darauf geachtet, dass die ein bisschen am Ball bleiben und so zieht sich das halt durch die gesamten Klassenstufen. Generell die Abschlussklassen, es gibt keine richtigen Abschlussprüfungen, die dann den weiteren Werdegang bestimmen, sei es jetzt, man macht eine Lehre, eine Ausbildung, man möchte an die Uni, so wie das in Deutschland ist. Wenn man die Universität hier besuchen möchte, dann muss man solche Aufnahmeprüfungen bestehen. Die sind zentral organisiert. Das hat aber überhaupt nichts mit dem Schulabschluss zu tun. Ist egal, wie man die Schule abschließt. Es gibt auch keine richtige Prüfung, wie bei uns das Abitur oder so. Deswegen spielt das letzte Schuljahr keine große Rolle. Die Leute, die gern zur Uni möchten, die bereiten sich dann gezielt auf diese Universitätsprüfungen vor. Und deswegen ja, spielt das alles keine große Rolle. Und wer nicht an die Universität möchte, der hat hier keine wirkliche Möglichkeit, eine Ausbildung zu absolvieren. Sowas wie Lehrerausbildung, wie wir das in Deutschland kennen, das Konzept gibt es hier eigentlich kaum.
Ich muss jetzt aber trotzdem noch mal kurz nachfragen, weil in Deutschland die Diskussion natürlich auch vor dem Hintergrund geführt wird, dass Kinder die einzige Gruppe sozusagen sind, die weggesperrt ist jetzt sehr zugespitzt, aber die quasi noch am meisten in ihrem Alltag sozusagen eingeschränkt sind, weil halt eben Kindergärten jetzt auch nur schrittweise geöffnet haben und halt nur für Notbetreuung offen sind, weil natürlich jegliche Angebote, die so in der Freizeit stattfinden, nicht da sind und Kinder eigentlich, jetzt dürfen sie wieder auf Spielplätze, die haben jetzt wieder geöffnet, aber so jegliche Angebote, die sonst das Leben von Kindern betreffen, nicht möglich sind. Und vor dem Hintergrund natürlich auch darauf gedrängt wird, gerade auch so von so Kinder- und Jugendhilfen und Verbänden, dass es da natürlich einen sicherlich bedacht und wohl organisierten, aber so eine Rückkehr sozusagen im Alltag geht, weil das halt natürlich eine komplett ungewohnte Situation ist, dass Kinder so viel Zeit mit ihren Eltern verbringen und natürlich auch für die Eltern dann schwierig ist, zu arbeiten. Stellt sich die Frage so in Georgien gar nicht, weil so Familie ganz anders organisiert ist?
Ja, das zum einen und zum anderen. Es gibt auch nicht wirklich so eine anerkannte Kinder- und Jugendarbeit, wie das in Deutschland ist. So anerkannter Träger der Jugendarbeit oder sowas. Oder Jugendhilfe, Freizeitangebote, Jugendzentren gibt's wenig bis gar nicht. Genau, die Kinder beschäftigen sich halt, entweder werden sie in der Familie beschäftigt oder halt mit Freunden. So, das typische Ding ist in den Innenhöfen, da wird rumgerannt und rumgelärmt so mit den Nachbarskindern. Und das passiert natürlich nach wie vor. Und ansonsten, ja, die Familie, häufig wohnen ja mehrere Generationen in einem Haushalt. Und da ist natürlich dann auch immer jemand da, vor allem die Großeltern, wenn sie nicht auf den Dörfern wohnen, auf dem Land. Die Großeltern wären dann da, die sich da auch mit kümmern. Ja. Deswegen gibt es in dieser Hinsicht, was die Freizeitgestaltung angeht, eigentlich, würde ich sagen, kaum Einschränkungen. Aber natürlich kann man nicht ausgehen. Es gibt keine Kinos oder Ähnliches, wo man mit den Kindern hingehen könnte.
Dann wird ja auch mittlerweile in Deutschland die Diskussion immer mehr vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit geführt. Ne? Also Läden müssen öffnen. Auch diverse Tourismuszweige öffnen halt auch wieder, also Hotels und Gaststätten drängen natürlich auch drauf, dass sie bald wieder öffnen können. Einfach vor dem Hintergrund, die Wirtschaft leidet darunter. Wie sieht das da jetzt in Georgien aus? Wir hatten ja das letzte Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen. Aber gibt es da jetzt irgendwie konkrete Zahlen, welche Bereiche vielleicht besonders gelitten haben? Oder ja, wo es unerwartet vielleicht dann doch ganz gut lief?
Ja, also vor allem ist natürlich der Tourismussektor und der Dienstleistungssektor hier betroffen. Und das natürlich auch in einem ganz anderen Maß oder in höherem Maße als in Deutschland. Viele Bars oder Restaurants haben geschlossen. Also ich meine, natürlich sind alle zugeschlossen, aber manche haben wirklich pleite gemacht. Ich habe dann immer gehofft, wenn ich durch die Stadt gegangen bin mal und wenn ich irgendwo vorbeigelaufen bin, habe ich immer gehofft, dass die Läden, die ich mag, wo ich gerne hingehe, die Restaurants zum Beispiel, dass die einfach nur die Türen geschlossen haben, aber dass man nicht irgendwie einen leeren Raum sieht, wenn man reinspäht durch die Fenster, und dass es die dann später auch noch gibt, wenn sie wieder öffnen dürfen. So. Ja, das ist wirklich ein Problem. Hier, es gibt eine staatliche Unterstützung für Menschen, die deswegen ihren Job verloren haben, egal wo sie arbeiten. 150 Lari pro Monat, das sind umgerechnet ungefähr 50 Euro, ein bisschen weniger, das ist nicht viel. Selbstständige, ein Freund von mir, der als Jugendarbeiter und Trainer tätig ist, selbstständig, hat 300 Lari bekommen, also knapp 100 Euro, aber als Einmalzahlung. So. Und damit lässt sich keine Miete bezahlen, gar nichts. Das sind halt Zahlen, die sind einfach zu niedrig. Natürlich ist es wenigstens was, aber das Leben für viele Menschen wird sich definitiv umstellen und die Armut wird sich definitiv erweitern. Ein Problem ist auch die Schattenwirtschaft. Viele Leute, die in irgendeiner Weise tätig sind, sei es jetzt, dass sie Bauern sind und ihr Gemüse auf dem Markt verkaufen oder dass sie kleinere Läden beliefern mit Produkten, die dort verkauft werden, machen das nicht wirklich offiziell, sondern sind nicht registriert als Unternehmer oder Selbstständige, sondern machen es einfach so. Sie zahlen natürlich keine Steuern, sie sind nicht registriert und naja, dann bekommen sie natürlich auch keine staatliche Unterstützung. Das ist natürlich logisch, manche Leute regen sich trotzdem drüber auf. Genau. Georgien versucht, neben diesen Zahlungen vor allem jetzt dem Tourismussektor wieder auf die Beine zu helfen. Es wurde vor Wochen angekündigt, ja, Georgien soll das erste Land sein, das wieder für internationalen Tourismus öffnet. Ja gut, manche Länder waren vielleicht in irgendeiner Weise überhaupt nicht geschlossen, deswegen kann man das halt schlecht sagen, es ist halt eher so ein PR-Gag. Fakt ist aber, ab 1. Juli ist der internationale Tourismus wieder zugelassen. Das heißt, ausländische Touris können nach Georgien kommen. Es wurde davon gesprochen, dass Corona-freie Tourizonen eingerichtet werden in einigen Städten. Was das genau heißt, das wurde nicht präzisiert. Keine Ahnung. Ich meine, wenn das dann so ist, dass man da in einer Hotelanlage mit in Strandnähe in Batumi sein darf, aber sich nicht groß bewegen darf oder irgendwo in den Bergen im Wald in Borjomi. Ja, schön, aber richtig nach Individualtourismus klingt das nicht. Das wird, glaube ich, definitiv noch nicht möglich sein. Aber wie gesagt, das Land möchte sich da wieder öffnen und der Tourismus Sektor, der muss in diesem Jahr auch keine Vermögenssteuern und Grundsteuern zahlen und die Einkommenssteuer, die zu zahlende Einkommenssteuer, diese Zahlung wird bis auf das Ende des Jahres verschoben. Also man muss es nicht sofort zahlen, erst später. Ob das was bringt, inwiefern, weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. darauf konzentriert man sich jetzt, dass der Tourismus wieder anrollt, weil das halt, wie gesagt, ja einer, wenn nicht der wichtigste Wirtschaftszweig ist.
Dann ist gerade ein Trend oder sagen wir besser eine Entwicklung, die ich hier so beobachte, ganz konkret auch auf der Straße, auf dem Domplatz, aber eben auch so in Netzwerken, in sozialen Netzwerken, dass so die Stimmung nicht bei allen, aber bei einigen so zu kippen droht. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, jetzt fangen hier irgendwelche kruden Verbindungen und Netzwerke aus Verschwörungsideologen, Neonazis, Impfgegnern und weiß ich nicht was, ESO-Menschen, fangen jetzt an, sich zu treffen, hier in Erfurt oder thüringweit auch. Letztes Wochenende sind hier in Erfurt auch 200 Leute stillschweigen, teilweise mit Merkel muss weg, Stasi 2.0 Plakaten durch die Innenstadt gezogen. In München haben sich mehrere tausend Leute sogar getroffen auf den Demos. Und es kommt so langsam, also so diese rationale, nüchterne Betrachtung der Nummer und dieser Vertrauensvorschuss gegenüber der Regierung, Wissenschaft und so, der scheint mir gerade sehr aufgebraucht und so, es wird immer, der Druck wird immer größer, jetzt endlich wieder Normalität einkehren zu lassen und auch da wiederum die Anknüpfungspunkte an irgendwelche, ja, Populistinnen und Populisten. Wie ist denn so die Stimmung derzeit in Georgien, was sowas betrifft? Ich meine, da ist es ja so ein bisschen so, zwar einerseits strenge Maßnahmen teilweise gewesen, aber andererseits gerade mit Bezug auf die Kirche ja auch wirklich krude Aussagen von der Gesundheitsministerin. Wie ist denn da so derzeit die Stimmung und das Vertrauen vielleicht auch in die Regierenden, in die Medien, in die Expertinnen und Experten aus Wissenschaft?
Mhm. Ja, ich muss sagen, dieser Unmut, der hält sich in Grenzen. Es gibt Einzelfälle, zum Beispiel in Bolnissi, das ist so dieses kleine Dorf oder Kleinstadt südlich von Tbilisi, wo die meisten Fälle aufgetreten sind. Das war so ein sogenannter Hotspot und Bolnissi war für ein Fünftel aller Corona-Infizierten im Land verantwortlich. Obwohl es nur eine kleine Stadt ist, dort wurde in der vergangenen Woche ein Krankenwagen von einheimischen Anwohnern attackiert, der eine positiv getestete Frau abholen wollte. So. Die genauen Hintergründe, ja, warum, wieso, man möchte halt einfach nicht, dass diese Frau aus der Dorfgemeinschaft da rausgerissen wird. Das sind so kleinere Einzelfälle. Dann gibt es auch noch einige, ja, du hast eben Verschwörungstheoretiker angesprochen. Es gab einen Fall, da hat jemand, ein junger Mann, die Saakashvili-Bibliothek angezündet, weil er der Meinung war, dass der Covid-19-Virus von dort verbreitet wird. Das ist an sich schon eine komische und dumme Aussage. Noch dümmer ist eigentlich, dass er sich dabei, dass der dabei ein Facebook-Live-Video aufgenommen hat und sich dabei praktisch gefilmt hat, als wie er es angekündigt hat und dann wie er auch die Scheiben eingeschlagen hat und einen Brandsatz da reingeschmissen hat. Also es gibt halt so ein paar merkwürdige Einzelfälle. Generell finde ich es gut, dass man die Sachen auch mal kritisch sieht, die durchgesetzt werden zurzeit. Ich meine, natürlich handelt es sich um eine Einschränkung unserer bürgerlichen Rechte, so, das ist ja klar. Und die Frage ist halt einfach nur, ist das angemessen oder nicht? Und darüber kann man auch gerne normal diskutieren. Genau, in Deutschland finde ich, wie ich das beobachtet habe, findet das teilweise statt. Und das finde ich auch gut, gerade wenn es hier um so Sachen geht wie mit dieser Corona-App, die geplant war. Das wurde ja dann wieder geändert, einfach weil es da zivilgesellschaftlichen Widerstand gab gegen die Form, die geplant war von der Regierung. Finde ich gut so, das ist hier weniger. Hier gibt es auch eine App, das wurde nicht groß diskutiert, die wurde einfach eingeführt. Und ansonsten sind es dann aber wieder diese Extreme. Also entweder totale Zustimmung, ein bisschen Rumgenörgel, oder aber halt dann solche Extreme wie, ja, das Virus kommt aus dieser Bibliothek oder 5G ist dran schuld oder so, aber halt nichts Konstruktives. Und ja, das ist ein bisschen schade. Es gab auch kritische Stimmen, weil zum Beispiel einige Politiker in Autos gesichtet wurden, als es zur Zeit zum einen, als keine Privatfahrten zugelassen waren, zu Zeiten, wo es ja, zum Beispiel jetzt auch dürfen ja keine, nicht mehr als drei Leute in den Autos sitzen. Das war aber der Fall, der Beifahrersitz darf nicht besetzt werden. Das war trotzdem der Fall. Dann wurden sie gesichtet ohne Schutzmasken und so. Und das sind halt alles Sachen, da wird man natürlich wütend oder reagiert auch mit, definitiv mit Unverständnis, warum man sein eigenes Leben und das eigene Verhalten derb einschränken muss und dann die Leute, die es entscheiden, halten sich nicht daran. So. Aber es ist nicht so, dass es hier irgendwelche großen Demonstrationen gibt, wie das in Deutschland in vielen Städten der Fall ist. Das sind dann eher ja so kleinere Gruppierung. In der vergangenen Woche gab es eine Demonstration von der Transgender-Community vor dem Rathaus. Die Community an sich, die Gruppe, die ist recht klein, sind vielleicht so um die 50 Personen. Und eine Transgender-Frau, die hat sich dann vor dem Rathaus sogar selbst entzündet. Polizei war da, die haben das schnell gelöscht. Sie wurde dann auch ins Krankenhaus transportiert und danach zur Vernehmung. Das Problem ist, dass diese Gruppe keinerlei Unterstützung bekommt. Also, wie gesagt, es gibt ja zumindest diese 150 Lari für Leute, die Corona-bedingt ihren Job verloren haben. Aber die sind nicht wirklich irgendwo angestellt. Weil hier wird niemand einer Transgender-Person irgendeinen Job geben. So. Selbst sei es im Supermarkt an der Kasse oder was auch immer. Das heißt, die meisten aus dieser Community, die arbeiten als Sexarbeiterinnen und haben auch keinen wirklichen Kontakt zur Familie. So, das ist in jedem Land sicher schwierig für eine Familie, aber hier ist es einfach, werden die Leute einfach komplett verstoßen. So, das heißt, sie können halt auch nicht zu Hause leben oder halt Unterstützung von der Familie bekommen. Sie sind wirklich auf sich alleine gestellt und dann halt auch so Sachen, man kann die Miete einfach nicht zahlen. Und das war bei dieser Frau, die sich da angezündet hat, der Fall, dass sie kein Einkommen hat, keine Unterstützung vom Staat und sie kann die Miete nicht mehr zahlen. So. Also sie stand einfach wirklich komplett vor dem Nichts. Genau. Und das ist ja generell eine Gruppierung, die sich vom Staat und von der Gesellschaft im Stich gelassen fühlt.
Du hast es jetzt so nebenbei gesagt, sie wurde erst ins Krankenhaus gebracht und dann auf die Polizei zur Vernehmung. Warum wurde sie dann vernommen? Also was wurde ihr denn vorgeworfen?
Ja, na, das klassische Sicherheitsabstand nicht eingehalten und solche Sachen. Ja, aber an sich, ich meine, ich habe das gelesen, es ist aber nicht so, dass das jetzt groß die Runde gemacht hätte. Also andere Sachen, die schlagen da höhere Wellen. Ja, die Lobby ist da generell auch nicht so groß. Ein Freund von mir, der sehr in der LGBTIQX-Bewegung aktiv ist und auch die Tbilisi Pride mit organisiert hat letztes Jahr, der hatte mir mal erzählt, dass diese Trans-Community sich auch sehr abnabelt. Zum Teil, dass die halt auch gegenüber der LGBT-Community nicht unbedingt einen Kontakt sucht oder dass man jetzt nicht irgendwie sagt zusammen, ja, hey, wir machen mal was, wir organisieren was oder so oder wir machen bei der Pride mit oder so. Nee, meinte, die sind da auch noch mal ein bisschen raus und kapseln sich da gerne ab. Also generell haben sie gesellschaftlich gesehen, haben sie einen sehr schwierigen Stand.
So ein bisschen entpuppt sich ja auch so die ganze Corona-Krisenzeit als so ein Feld, wo sich Politikerinnen und Politiker entweder etablieren können und quasi Stärke zeigen können. Andere disqualifizieren sich eher. In Deutschland ist es ganz interessant zu beobachten, wie da auch zum Beispiel die Ministerpräsidenten Laschet und Söder, CDU und CSU, da so ein bisschen wie so ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen sich bieten. Hat vielleicht auch so ein bisschen den Hintergrund, wenn es um den nächsten Kanzlerkandidaten geht. Also man sieht da auch schon so, mit Weitblick wird da auch schon Politik mit betrieben. Und auch das schlägt sich auch ganz klar in den Umfragewerten nieder. Also ich glaube, die CDU-CSU-Umfragewerte sind enorm hoch. Söder hat riesenkrass Sympathiepunkte, zumindest anfänglich bekommen. Die Grünen, die dümpeln so ein bisschen hinten ran. Also man sieht, das hat auch auf jeden Fall Einfluss auf so zumindest derzeitige Sonntagsumfragen. Wie wirkt sich denn das so ein bisschen auf die Politik in Georgien aus? Du hattest beim letzten Mal auch schon gesagt, im Herbst oder Ende diesen Jahres sind Wahlen in Georgien. Merkt man da schon irgendwie Auswirkungen der Corona-Krise oder des Umgangs mit der Corona-Krise, besser gesagt?
Ja, genau. Im Oktober diesen Jahres sind Wahlen und ja, generell, ich habe das auch in Deutschland beobachtet, ist natürlich interessant, die CDU, die hat sich ist natürlich definitiv gestärkt jetzt aus dieser ganzen Sache herausgegangen oder wird herausgehen. Ist ja eigentlich typisch so in Krisenzeiten, da braucht man was Stabiles, was Bewährtes, keine Experimente. Hier in Georgien ist es eigentlich immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Parteien, dem georgischen Traum und dem in der nationalen Bewegung, die dem der ehemalige Präsident Saakaschwili angehört. So. Es gibt auch kleinere Parteien. Es ist nicht so ganz krass wie in den USA, wo man eigentlich nur zwei große Parteien hat, aber mehr oder weniger ist es ein bisschen so wie hier. Und Anfang des Jahres war es auf alle Fälle interessant. Beide Parteien waren so 50-50. Mal schauen, was passiert. Ich hätte eigentlich gesagt, dass die Regierungspartei Georgischer Traum oder die Regierungskoalition Georgischer Traum die Sache jetzt schon für sich entschieden hat. Aber ja, wie gesagt, es gibt auch Leute, die sind nicht zufrieden und wie jetzt halt die wirtschaftlichen Auswirkungen sind, das wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Die Regierung hat schnell reagiert mit diesen ganzen Sicherheitsmaßnahmen und sowas wie Schulen schließen, Grenzen dicht machen und so. Und ich glaube, das hat auch geholfen, dass die Zahlen an sich nicht so groß sind. Es hätte schlimmer kommen können. Und das wurde auch gewertschätzt, aber jetzt halt die Frage, wie geht es in den nächsten Monaten weiter? Und man kann definitiv sagen, die Oppositionsparteien, die haben sich in der letzten Zeit auch zurückgehalten, aber der Waffenstillstand ist jetzt definitiv vorbei. Also jetzt hat man wieder die Wahlen im Blick und es geht dann halt auch sofort los, halt wie zum Beispiel dieser Antikrisenplan aufgenommen wurde, natürlich nicht gut, von Seiten der Opposition. Genau, und da probiert man halt dann auch gleich Punkte zu machen. Was noch interessant war, in der vergangenen Woche, da wurden von Seiten des Facebook-Konzerns mehrere hundert Facebook-Seiten, Gruppen, also praktisch ein ganzes Netzwerk, zu dem auch 56 Instagram-Accounts gehört haben, gesperrt und gelöscht, die der Regierungspartei zuzuordnen sind. Andersrum wurden aber auch Seiten, Accounts, Gruppen und Instagram-Accounts der Oppositionspartei, also der Saakaschwili-Partei, das muss man immer noch mit dazu sagen, Saakaschwili-Partei, weil darum geht es eigentlich nur, wurden genauso gesperrt. Das heißt, diese Gruppen haben praktisch probiert, die öffentliche Meinung in ihrem Sinne zu beeinflussen mit Seiten, mit Fake-Accounts praktisch, die nicht real sind. So, ein Mitarbeiter, der bei diesem einen Netzwerk gearbeitet hat, der hat im vergangenen Jahr auch so eine sogenannte Trollfabrik geleitet. Es wird auf alle Fälle jetzt online vor allem auch mit harten Bandagen gekämpft. Genau, was auch noch passiert ist dieser Tage, ich weiß nicht, inwiefern das die Wahlen beeinflussen wird, aber wird es auf alle Fälle in irgendeiner Weise. Der georgische Botschafter, der in der Ukraine ist, der wurde zur Konsultation jetzt nach Hause, zurück nach Georgien bestellt. Warum? Der Grund ist, der ehemalige Präsident hier dieser Vereinten Nationalen Bewegung, die ich eben schon als Oppositionspartei genannt habe, Saakaschwili, der inzwischen ja auch die ukrainische Staatsbürgerschaft besitzt, der mal Gouverneur auch war von Odessa und sich dann mit dem ehemaligen Präsidenten Poroschenko überworfen hat, der wurde jetzt zum Vorsitzenden des Exekutivreformausschusses berufen, des neuen ukrainischen Präsidenten. Und das ging der politischen Elite hier in Georgien natürlich überhaupt nicht gut rein. Man sagt halt, ja, dieser Mann wird hier gesucht für verschiedene Vergehen, Betrug, Amtsmissbrauch etc. Es liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor. Und unser Bruderstaat Ukraine macht ihn zum Vorsitzenden. So, das halt nochmal zu, ich meine, das sind symbolische Sachen. Natürlich kann die Regierungspartei, die der Oppositionspartei natürlich Spinnefeind ist, besonders dem Saakaschwili gegenüber, kann das nicht gutheißen und kann da nicht gratulieren. Und natürlich muss man dann auch sagen, das geht überhaupt nicht, dass man den eigenen Botschafter erstmal zur Konsultation zurückruft. Das ist schon ein krasser Schritt, obwohl das natürlich diesem diplomatischen Protokoll folgt. Letztendlich wird das keine Auswirkungen haben, aber es hat halt alles eine Symbolkraft. Für Anhänger der Oppositionspartei ist das natürlich positiv zu sehen. Hey, Saakaschwili ist nun dort. Und als Vorsitzender des Exekutivreformausschusses, und Reform hat er ja in Georgien auch durchgeführt, und für die Anhänger der Regierungspartei oder für die Regierungspartei, die müssen dann natürlich auch öffentlichkeitswirksam Flagge zeigen und sagen so, nein, das können wir absolut nicht gutheißen, dass diese Person, die hier strafrechtlich gesucht wird, woanders so eine hohe Position einnimmt. Ja. Es wird keine großen Verwicklungen zwischen der Ukraine und Georgien geben, definitiv nicht. Die beiden Staaten haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander, zueinander. Genau, aber das sind jetzt alles so kleine Vorläufer des Wahlkampfs und ich bin gespannt, was alles noch passieren wird bis zum Oktober.
Wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie aus dem Team rund um Merkel oder wen auch immer irgendwer eine Trollfabrik, Trollunternehmen irgendwie leitet oder Facebook gar irgendwelche Gruppen und Netzwerke sperrt, dann würde das auf jeden Fall einen größeren Skandal hier in Deutschland lostreten. Also hoffe ich zumindest. Wie ist denn die, sind denn da die Reaktionen jetzt? Findest du das jetzt so irgendwie erwähnenswert oder ist es auch tatsächlich etwas, worüber sich dann auch ja, Georgierinnen und Georgier wundern, ärgern und dann vielleicht auch letztlich ihr politisches Wahlverhalten vielleicht auch mal hinterfragen?
Ja, ich finde es auf alle Fälle erwähnenswert, wie ich das jetzt auch gemacht habe. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht irgendwie geschockt oder überrascht oder so. Man kann das natürlich nicht mit Deutschland vergleichen, da hast du schon recht. Generell würde ich sagen, ist das politische Klima, die Landschaft, die Vorstellung von Demokratie hier auch definitiv anders. Also Sachen, die hier passieren, wo man vielleicht die Augen verdrehen kann oder auch nur die Schultern zuckt, wenn das in Deutschland passieren würde, also da wäre auf alle Fälle was los. Das wäre schon krass. Also es gibt hier verschiedene Beispiele. Es gibt eine rechte nationalistische Partei, die nicht so groß ist und die Präsidentin dieser Partei, das war vor kurzer Zeit, so vor einigen Monaten, war die im Parlament in der Diskussion mit einem anderen Politiker und hat ihm dann halt einfach eine Ohrfeige gegeben. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass eine, keine Ahnung, Katrin Göring-Eckardt oder eine Alice Weidel oder wer auch immer, einem anderen Politiker im Bundestag eine scheuern würde. Dachte ich so, was wäre da los in den Medien, ja? Hier war das ein kleines Video, was rumging und das wurde ja, häufig geteilt. Die Leute haben ihre Kommentare gemacht, es wurde drüber gelacht, so ein bisschen, aber es war kein Schock. Und solche Sachen passieren immer mal, dass bei irgendwelchen Pressekonferenzen, dass dann Gerangel ausbricht. Das sind so Sachen, die kennt man aus Deutschland nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Politiker oder das politische System und das Demokratieverständnis da bestens entwickelt ist in Deutschland. Das nicht unbedingt. Aber es gibt halt einen gewissen Anstand, wie man sich verhält. Das sind Sachen, die, weiß ich nicht, an die muss man sich erstmal gewöhnen. Auch so Sachen, dass Demonstranten für eine Großdemonstration aus den Dörfern rangeschleppt, rangekarrt werden und halt da Geld bekommen. Auf die Hand. Das sind so Sachen, das kennt man halt auch nicht. Da kann man nicht sagen, ja, ihr habt hier eine Demonstration, die Leute drücken ihren Willen aus, aber ihr habt die alle mit Bussen aus den Dörfern rangefahren, habt den 20 Lari in die Hand gedrückt. Das ist nun mal nicht unbedingt Demokratie. Eigentlich sollten die freiwillig kommen. So. Ja.
Ironischerweise gibt es ja auch genau diesen Vorwurf eben von irgendwelchen Rechten, Extremrechten und Rechtspopulisten, dass halt ja in Anführungsstrichen linksgrün versiffte Demonstranten in Deutschland ja auch immer Demogeld bekommen und mit Bussen rangekarrt werden und so. Also gewisse Parallelen gibt es schon. Ich überlege gerade, was man so als schönes Abschlusssätzchen noch so bringen könnte. Vielleicht die Frage, keine Ahnung, wie lange hältst du es noch aus in deinen eigenen vier Wänden, wo das vielleicht auch ein bisschen deprimierend sein könnte oder bist du noch ganz wohl gestimmt?
Nein, mir geht's eigentlich gut. Also ich habe eine große Wohnung, deswegen fällt mir die Decke nicht auf den Kopf. Und was halt wichtig ist, ich gehe häufig raus. Und jetzt wird das Wetter auch schön. Im Mai, da gibt es zwar immer noch mal heftige Regenfälle, aber halt auch schon richtig, richtig warme Tage. Und genau, ich versuche dann einfach immer viel Zeit draußen zu verbringen. Und wenn man dann ein bisschen auf den Hausberg, auf dem Tazminder hochsteigt und über die Stadt blickt, da kann man auch dann noch mal ein bisschen Abstand gewinnen von allem und vor allem auch mal die ja, frische Luft genießen und sich auf den Sommer freuen.